Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Mein heutiger Interviewgast, Nils-Peter Jensen, ist nicht sehr leicht zu beschreiben. Er hat 4 Kinder, lebt auf einem Bauernhof, ist Extremsportler, Gestalter, hat eigene Sendung auf ProSieben Max und vor allen Dingen, er lebt seine Leidenschaften aus und ist, wie ich finde, ansteckend positiv. Ich treffe ihn im 25-Hour-Hotel in der Hafen City von Hamburg. Im Hintergrund, das werden Sie hören, gibt's immer Action, das heißt, es ist wieder ein Gespräch mittendrin. Worüber spreche ich mit Nils? Na, unter anderem über seine aktuellen Projekte, vor allem über seine Fernsehsendungen und unter anderem, dass er bei seinen Dreharbeiten einen der schönsten Tage hatte, als er Müllmänner begleitete. Ich spreche weiter über sein Marketing für die neu erstarkte Motorradfirma Kreidler, seine Zeit als Mountainbike-Profi, schwere Unfälle dort und wie man wieder aufsteht. Und ich frage natürlich auch, wie er sich auf Dinge fokussiert, die er wirklich und leidenschaftlich will. Sein Projekt einer Motorradmarke, Liberta, ist ein gutes Beispiel für ein Projekt, das nicht so läuft wie geplant. Es war, so erfahre ich im Interview, für ihn gleichzeitig eine extrem anstrengende, aber auch glückliche Zeit. Doch dazu mehr im Gespräch. Zur Abrundung gibt er uns noch einige handfeste Tipps für unternehmerische Menschen. Nils, grüß dich. Wir haben uns eigentlich erst vor kurzem kennengelernt und zwar bei der Motorsportparty von To Limit. Und jetzt bin ich hier in Hamburg. Wo bin ich eigentlich hier? Du hast gesagt, wir müssen hier hin.
Wir sind hier im 25-Hour-Hotel in der Hafen City und das ist ja so ein, also ich mag das Hotel total gerne, weil es ist halt so ein Mischmasch aus industriellen Look und du hast wieder so alte, was jetzt so in ist, ne? Vintage. Mhm. Und, aber du hast ja den Blick auf den Hafen, du hast ja über die Baustellen, hier ist über Bewegung, du hast die unterschiedlichsten Menschen, die sich hier treffen. Und jeden Termin eigentlich mache ich hier.
Ah, okay.
Ich habe kein Büro. Also ja. Ich habe ein kleines Büro, aber das wäre jetzt mal wieder nicht passend mit 4 Kindern und irgendwie Action zu Hause, da Leute einzuladen. Das heißt, ich treffe mich hier, weil hier kann ich kreativ sein, hier kann ich Menschen kennenlernen, hier ist Bewegung. Ein bisschen wie im Flughafen so.
Ja. Cool, aber ruhiger noch etwas. Wobei, ich finde es immer spannend, wenn ich versuche, hier hinzukommen, überhaupt in die Hafen City, muss ich mal gucken, wo geht denn jetzt der Weg her? Weil auch der ständig anders ist.
Hier ändert sich alles, ne?
Ja.
Alles komplett.
Was cool ist. Also insofern, danke für diesen schönen Ort. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über deine aktuellen Projekte. Wo finden wir dein Wirken im Moment? Wir machen nachher nochmal einen Ausflug in deine Vergangenheit, aber ja. Was treibst du jetzt gerade?
Was treibe ich im Moment? Also, die Frage ist mal schwer, weil wenn Menschen mich fragen, was machst du beruflich, kann ich auch nicht darauf antworten. Ne?
Ja.
Also ich habe jetzt nicht so den ganz klassischen Beruf, wo ich sage, ich mache das. Meine Projekte, die ich gerade aktuell am Laufen habe, die ich aber alle miteinander verbinde, ist erstmal eine eigene Fernsehsendung auf ProSieben Max. Das ist sozusagen der Discovery Channel von Deutschland, von ProSieben.
Packen wir einen Link rein, damit die Leute da zu dir kommen. Du hast auch eine eigene Seite, glaube ich, dann wieder bei denen.
Zwei eigene Seiten.
Ah, okay.
Einmal Manmade, da geht es um Handwerk.
Ja.
Und Extreme, da geht es um... Ja, die erste Staffel ging halt um Dinge, die ich unbedingt im Leben machen wollte.
Ja.
Fallschirmspringen, mit einem Raketenfahrzeug fahren. Dinge, die ich mir selber ausdenken durfte und mit ProSieben gemeinsam realisiert habe. Und die zweite Staffel Extreme, die wir jetzt gerade drehen, da geht es darum, ich mache Jobs, wo die Eltern immer gesagt haben, geh zur Schule, weil sonst endest du irgendwann mal als Müllmann.
Mhm.
So, und genau die Jobs will ich machen, weil ich glaube, da sind viele Jobs, die Menschen nicht wertschätzen, wie zum Beispiel Müllmann.
Mhm.
Oder Aschmann. Aber wir verursachen den Dreck und irgendjemand muss das wegräumen. Und den Dreh haben wir schon hinter uns gebracht. Und das war für mich wirklich, ist nicht übertrieben, einer der schönsten Tage, die ich in meinem Leben hatte.
Cool.
Abgesehen von den Geburten meiner Kinder und abgesehen von irgendwelchen sportlichen Erfolgen. Aber ich habe da eine Freundschaft zwischen den Kollegen, eine Kameradschaft kennengelernt, einen Respekt, ein Gegeneinander füreinander Dasein, was ich wirklich in keinem anderen Job bisher so erlebt habe.
Cool.
Und das war wirklich, ich meine, körperlich aus dem Fitnessstudio zu gehen. Das war ein toller Job. Also das heißt, ich drehe jetzt gerade für Extreme, Staffel 2. Dann bin ich durch Zufall irgendwann, wobei es gibt ja keine Zufälle. Ne? Mhm. Du wirst ja irgendwie so geleitet, wenn du dich leiten lässt, entwickle ich Container.
Mhm.
Beziehungsweise das sind die sehen aus wie Container, aber sind komplett aus Einzelteilen zusammengeschweißt. und die kannst du dann hydraulisch die Wände runterfahren und wenn die runtergefahren sind, hast du dann halt einen extrem schönen, coolen Showroom, den du als Pop-Up-Store nutzen kannst, den du als Messestand benutzen kannst oder halt als Bar benutzen kannst. Und da habe ich jetzt schon den dritten gebaut und das ist jetzt ein Projekt, was mir und meiner Frau sehr am Herzen liegt. Das heißt, wir machen das jetzt eben nach richtig Gas. Dann bin ich das Gesicht von der Kultfirma Kreidler.
Kreidler, das heißt, wir erinnern uns an die für mich meist orangefarbenen 50 Kubikzentimeter Mopeds.
So. Florett. Die legendäre Florett. Ja, stimmt, die waren immer orange und grün. Sind sie auch wieder. Aber ich versuche jetzt ein bisschen so die Vergangenheit, die ist grandios von Kreidler gewesen. Aber man kann nicht immer nur nach hinten gucken und sagen, ja, damals die Kreidler Florett, das müssen wir heute genauso weiterführen. Und ich versuche halt ein bisschen das Schöne von heute mit dem Schönen von damals zu verbinden und Kreidler neu zu schreiben. Und das funktioniert auch ganz gut. Das mache ich jetzt seit 15 Monaten. Habe dann ein eigenes Motorrad entwickelt, mache das komplette Marketing, die komplette PR, aber lebe das richtig. Das heißt, es ist nicht einfach nur hier, kriegst ein bisschen Geld, machen wir für uns irgendwie ein paar Konzepte, sondern jeden Tag habe ich damit zu tun und das ist eigentlich meine Leidenschaft, mit der ich Geld verdiene.
Wir kommen gleich nochmal auch auf die Tour, die du auch gemacht hast, weil ich finde es sehr spannend, dass du, ich glaube, hast du immer noch keinen Führerschein 1?
Doch.
Jetzt hast du eigentlich, ich dachte schon, du hast keinen Führerschein 1 und deswegen willst du irgendwie 50 oder 125 Kubik führerscheinlose Mopeds fahren. Sprechen wir gleich nochmal, noch nicht zu viel dazu an der Stelle. Erzähl mir nochmal, du bist auch Gestalter, das war das, was mir auch aufgefallen war. Das heißt also, du machst auch visuelle Gestaltung, die Geschichte mit den Containern ist ja irgendwie auch so eine sehr ganzheitliche, handwerkliche, aber auch ästhetische Sache. Also es ist ja nicht nur technisch, wie mache ich das hydraulisch, sondern es ist auch die Frage, wie ist die Materialität der Geschichten, wie kommen Produkte darin zur Geltung und sowas. Also du hast auch eine eigene Designfirma.
Ja, also ich würde mich jetzt nicht Designer schimpfen.
Gestalter?
Aber Gestalter finde ich gut. Okay. Das fing bei mir schon relativ früh an. Also ich habe schon als Kind immer Seifenkisten gebaut. Mein Vater hat gesagt, komm, 4 Räder ran und du hast hier ein Band zum Lenken, das langt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich brauche dann noch eine Verkleidung, ich brauche einen Spiegel. Und ich war nie zufrieden. Also ich habe immer mehr machen wollen. Und dann bin ich ja irgendwann in das ganze Mountainbike-Business reingerutscht und bin dann Mountainbike-Profi geworden. Und da hat es mich auch relativ schnell genervt, dass die Mountainbike-Firmen, für die ich gefahren bin damals, natürlich immer wieder versucht, in Gesprächen zu beschreiben, wie man Dinge besser machen könnte, meiner Meinung nach. Und oft wurde es dann einfach nicht umgesetzt und dann kam irgendwann ein schwerer Unfall und ich habe eine Kündigung ins Krankenhaus geschickt bekommen, weil ich negative Werbung gemacht habe, weil mein Rad ist durchgebrochen beim Sprung, beim World Cup. Ich habe mir insgesamt 17 Knochen gebrochen bei dem Einsturz. Und im Krankenhaus fand ich es furchtbar. Ich habe gesagt, Mensch, so ein Mist, jetzt kündige mich gerade. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der einfach das nächste Trikot überstülpt, nur weil ich Geld dafür bekomme. Ich habe gesagt, ich mache jetzt meine eigene Mountainbike-Brand und habe dann angefangen, selber Mountainbikes zu entwickeln. Und da habe ich dann so die Leidenschaft für, wie du eben schon sagtest, das Technische zu verbinden mit diesem Schönen. Weil muss natürlich im Sport geht es nur um Technik.
Ja.
Aber mir war es halt wahnsinnig wichtig, dass die Sachen auch schön aussehen.
Ja.
Ganz andere Richtung eingeschlagen, was die Farben anging. Da haben sie anfangs gesagt, türkisfarbenes Fahrrad, was ist denn das jetzt, Nils? Einmal haben wir, das ganze Team hatte komplett mattschwarze Fahrräder, nur der Lenker war rosa. So, und das waren halt so immer so Dinge, wo die anfangs drüber gelacht haben, aber nachher haben sie gesagt, okay, jetzt verstehen wir es. Ja. Auf jedem Bild siehst du einen rosanen Lenker, das ist das Team von Nils Peter Jensen.
Ja.
Und da fing es eigentlich an, so die ganze Liebe für Detailliebe. So. Also ich mag gerne Dinge, anstrengend auf der einen Seite, lauft durch die Stadt und seht Dinge und sagt, boah, das hätte ich aber lieber so und so gemacht. Heißt nie, dass es richtig ist, was ich sage. Aber ich laufe rum und sage, das hätte man lieber grün machen sollen und diese Wand ein bisschen rüberziehen und das Sofa ganz alleine da stehen und das so. Was im Leben echt anstrengend ist manchmal.
Ja.
Weil ich halt, das pusht mich zwar, aber ich bin nie so richtig zufrieden. Aber das ist auch wiederum das, was mich antreibt, dass ich halt immer das perfekt haben will.
Ja. Während unten gerade umgeräumt wird, was hier zum authentischen Sound gehört, sozusagen. Stefan, ich frage mich auch, ob wir Copyright-Probleme kriegen, wenn da Tracy Thorn singt oder so. Wir werden sehen, das passt. Stichwort, was ich mir aufgeschrieben hatte, ich habe gesehen, was du alles gemacht hast. Also, wie gesagt, wir kennen uns erst seit ganz kurzem. Ich habe aber mal geguckt, das reicht irgendwie für 2 oder 3 Leben. Wie tankst du auf? Also wie tankst du eigentlich Energie wieder auf? Oder ist es das, was du machst, das dich mit Energie versorgt? Gibt es auch mal so Zeiten, wo du sagst, da muss ich jetzt die Beine hochlegen und das sacken lassen oder sowas? Gibt's das? Also kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Außer im Krankenhaus jetzt, wenn du da irgendwie mit Knochenbrüchen legst, aber das ist jetzt nicht ideal.
Nee, selbst da habe ich dann halt immer irgendwie die Körperteile weiter trainiert, die irgendwie noch funktioniert haben. Nee, ich glaube, das, was ich täglich mache, ich mache nur Dinge, auf die ich zu 100% stehe. Also ich würde niemals, ich habe damals auch Verträge angeboten bekommen von Firmen, die gesagt haben, setz unseren Helm auf und kriegst Geld dafür. Also ja. Nee, setz ihn nicht auf, weil dieser Helm, der ist einfach nicht das, was ich tragen möchte. Sei es die Sicherheit oder sei es die Optik. Das heißt, alles, was ich im Leben mache, ist wirklich nur das, was ich liebe, was ich auch machen möchte und wo ich zu 100% hinterstehe. Und das heißt eigentlich, das, was ich täglich mache, ist nie für mich irgendwie Arbeit, sondern ist für mich halt jedes Mal Vergnügen, was natürlich auch teilweise sehr anstrengend ist. Also ist körperlich, sei es auch irgendwie seelisch. Aber du hast als Selbstständiger, musst du dafür sorgen, dass du jeden Monat Geld reinbringst, um halt deine Familie zu ernähren. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt, das, was ich mache, ist wirklich Leidenschaft. Ne? Und da ist eigentlich das, wo ich meine Energie herhole.
Ja. Ich hätte mal einen Satz von Thomas König. Wir haben uns eben drüber unterhalten. Du kennst Thomas König auch vom Museum Prototyp. Wir sind ja nicht weit weg von hier. Ich hatte Thomas König neulich ja auch im Podcast für die Hörerinnen und Hörer, die da nochmal reinhören wollen. Ich glaube, Thomas König hat so sinngemäß gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann brauchst du ein neues Hobby.
Das stimmt.
Und das fand ich ziemlich cool, dass er hat ja mit Autos, er ist ja eigentlich Architekt von Hause aus, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hat er ja sein Museum, diese Leidenschaft auch tatsächlich umgesetzt, zusammen mit seinem Schwager dann. Aber der sagte das ganz deutlich, wenn du da total drin aufgehst, dann musst du mal überlegen, was du für ein neues Hobby hast, damit das Hobby, ich glaube, bei ihm ist im Moment unter anderem Garten, ich weiß es nicht mehr genau.
Echt?
Ja, sowas.
Thomas im Garten?
Frag ihn mal.
Das werde ich machen.
So nach dem Motto, das ist das völlig andere dann, was eben das Hobby dann ist, wo du dann auch dich in einer anderen Rolle erlebst und vielleicht auch in der Form dann wieder auftankst dabei. Stimmt das oder stimmt das nicht aus deiner Sicht?
Also es stimmt schon auf der einen Seite, wenn du halt ein Hobby zum Beruf machst und irgendwann nur noch das machen musst und andere Leute bestimmen, wie du jetzt zum Beispiel Fahrrad fahren soll. Ne? Ja. Also damals haben meine Sponsoren gesagt, fahr mal lieber so, dann bist du schneller. Aber der Grund, warum ich anfing, Mountainbike zu fahren, warum ich überhaupt Profi geworden bin, ist, weil ich einen ganz eigenen Fahrstil hatte und auch immer ein bisschen Show dabei gemacht habe, weil mir das Radfahren einfach Spaß gemacht hat. Und in dem Augenblick, wo es hieß, hier kannst du noch mal eine Zehntelsekunde rausholen, da waren dann Leute von außen, die mich versucht haben zu lenken.
Ja.
Da fing es dann halt an, dass von außen ein Hobby kaputt gemacht wurde. Aber für mich war es immer noch ein Hobby und ich habe das Glück gehabt, dass ich Geld verdienen durfte in meinem Hobby. Aber ich kann Thomas schon verstehen, wenn du halt irgendwann mal nicht mehr entscheiden kannst, wann betreibe ich dieses Hobby, sondern du musst jeden Tag und du musst es machen, damit du dein Geld reinbekommst, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, diese Leidenschaft und diese Liebe für dein Hobby noch zu fühlen. So, ne? Aber ich habe das einmal ganz gut hinbekommen, dass ich, glaube ich, das immer so gemacht habe, dass ich wirklich nur das gemacht habe, was ich machen möchte. Ja. Und ich habe dann auch die Leute überzeugen können, dass diese Art und Weise, wie ich Fahrrad fahre, denen letztendlich mehr bringt. Und das ist auch der Grund, warum sie auf mich aufmerksam geworden sind. Und sie sollten es halt nicht ändern. Das hat eigentlich gut geklappt. Natürlich gab es Diskussionen und auch ein paar Leute, die gesagt haben, das akzeptieren wir nicht. Und dann bin ich halt weitergegangen. Aber ich entwickle auch immer wieder neue Hobbys. Also Gartenarbeit zum Beispiel ist auch eine Sache, wo ich halt echt abschalten kann.
Ja, ihr wohnt vor den Toren mit deiner Lebensgefährtin und den vier Kindern, gemeinsamen Kindern. Also auch im Grünen sozusagen.
Mitten im Grünen, da ist totale Pampa.
Ja.
Aber da habe ich so einen Ort gefunden, wo ich halt mich austoben kann. Der Grund war damals, ich brauchte Platz, um mir so eine Strecke zum Trainieren aufzubauen. Aber da habe ich echt meine Ruhe. Ich muss nicht mit Stress machen, habe ich einen Parkplatz vor der Tür. Ja. Ich stelle mich einfach hin. Ich weiß, ich kann mich hinstellen. Ich weiß, ich kann mich in den Garten legen. Ich weiß, dass mich da keiner nervt. Ich kann da eine Höhle bauen für meine Kinder. Ich kann irgendwie eine Gartenlaube bauen, wo wir halt irgendwie ein Gartenhäuschen bauen. Alles. Wir können einfach machen, was wir wollen da draußen.
Ja.
Und das ist mir halt wichtig, weil natürlich gibt es so Leitplanken, die man einhalten muss. Das musste ich auch erstmal lernen, weil für mich war die Welt immer so riesig, wo ich gesagt habe, es gibt keine Zäune, es gibt keine Leitplanken, es gibt eine Riesenfläche und jeder kann machen, was er will. Also solange du nicht über Leichen gehst und Menschen wehtust oder sowas. Aber für mich war es immer wichtig, dass ich habe nie Zäune gemocht. Mag ich nicht.
Ja.
Sei es privat oder sei es im Berufsleben. Und da kann ich mich austoben.
Ja. Wie bist du denn eigentlich vom Fahrrad dann auf Motorrad oder Moped gekommen?
Ich habe dann eine eigene Mountainbike-Firma gehabt, 11 Jahre. Und wir waren sehr erfolgreich. In 18 Ländern hatten wir Vertriebe gehabt. Wir haben ein sehr erfolgreiches Mountainbike-Team gehabt. Aber dann kam halt irgendwann so die Midlife-Krise eines Sportlers. Die kam mit 35. meine Freundin würde jetzt lachen und sagen, nee, die gehen schon mit 30 los. Ich sag mit 35. Und da habe ich gemerkt, dass ich, mein Kopf wollte immer noch gewinnen, mein Kopf wollte immer noch der schnellste, stylischste Mountainbiker auf der Welt sein. Mhm. Aber der Körper und auch Teile im Kopf haben gesagt, pass auf, wenn du da jetzt runterfällst, dann tut es richtig weh.
Ja.
Wenn du da runterfallen würdest, dann wärst du vielleicht jetzt platt und du würdest gar nicht mehr aufstehen. Ja. Und dieser Konflikt in meinem Kopf und auch in meinem Körper, ich konnte gewisse Dinge nicht mehr, der hat mich wirklich kaputt gemacht, weil ich konnte nicht einfach auf eine Rennstrecke gehen oder auf eine Veranstaltung gehen und nur Halbgas geben.
Ja.
Also wenn, habe ich gesagt, gebe ich jetzt alles oder gar nicht. Und dann war die Entscheidung, kannst du jetzt deine Mountainbike-Firma alleine ohne sportlichen Erfolg weiterführen? Mhm. Das heißt, dass ich jetzt auf einer Messe stehe und jungen Menschen und Vertrieben meine Produkte verkaufe, aber draußen sehe, wie die Jungs da halt rumspringen und ihre Rückwärtssaldos machen.
Ja.
Und da habe ich dann festgestellt, dass ich das nicht kann, weil ich liebe Radfahren, ich liebe dieses so ein bisschen Show alles gewesen, man dieses im Mittelpunkt stehen, sich verkleiden mit diesem Helm und dieser Motocross-Brille aufsetzen, das war für mich ein kleines Gefühl dieses Wochenende, ne? Aber ich habe dann gesagt, es gibt nur eine Chance, dass ich von diesem Sport wegkomme, indem ich alles aufgebe. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht in so einem radikalen Schritt. Ich habe dann meine Produkte, die ich noch hatte, alle an einen Händler verkauft, habe meine Pokale eingetauscht bei so einem Second-Hand-Shop, da habe ich den Gartentisch für gekriegt, habe alle meine Trikots eingetauscht.
Cool.
Ich habe alles weggegeben, dass nichts in meinem Haus mich irgendwie an diesen Sport erinnert hat.
Ja.
Und bin auch wirklich von einem Tag auf den anderen, ohne Tschüss zu sagen, aus dieser Szene rausgegangen.
Mhm.
Und das war für mich der einzige Weg, dass ich diese Leidenschaft halt irgendwie, wenn du mit einer Frau Stress hast und du trennst dich, dann willst du auch erstmal nichts mehr von dir hören.
Mhm. So, ne? Abstand,
das kriegst du immer wieder diese schönen Bilder vor Augen. Naja, und das war halt im Sport auch. Und irgendwann nach 3 Jahren kamen dann die ersten Leute auf mich zu und sagten, jetzt, wo bist du eigentlich so, ne?
Ja.
Warum sagst du nicht wenigstens mal Tschüss? Habe noch ein großes Interview gegeben und das war eigentlich so der Schritt, erstmal wegzukommen, und dann war ich auch verloren und wusste nicht, was ich jetzt mache, weil ich habe schon Lust gehabt, rumzureisen. Ich liebe es, sich Dinge auszudenken und sie zu verkaufen,
ja,
und dann Konzepte drumherum stricken, wie man das halt möglichst schnell bekannt machen kann. Und dann bin ich erstmal nach Berlin für ein Wochenende gefahren. Meine Freundin gesagt, zieh los, mach, was du willst. Und da bin ich dann halt an ein paar Jungs von West Coast Customs gekommen, so eine amerikanische Autoschmiede. Und da bin ich dann irgendwie ganz schnell reingerutscht, dass ich denen geholfen habe beim Aufbau, bei der Vermarktung von ihrem Laden. Und dann entstand halt diese Schnapsidee, lass uns mit Mopeds Touren um die Welt machen.
Ja, was ihr dann auch getan habt.
Ja.
War das eine spontane Vision? War das so das Bild, wo du dich dann drauf gesehen hast? Also die Frage, die sich bei mir, mein Thema ist ja Selbstführung, die sich bei mir mal stellt, es gibt Leute, die haben ein klares Zielbild und dem folgen sie dann mit irgendwelchen Variationen. Ich habe aber auch genau die anderen erlebt, die auch ein geiles Leben führen, aber die sich eher, ich sag mal, vom Leben auch beschenken lassen. Also die sehen dann, was für Gelegenheiten da sind und greifen die. Ja, die einen, die ganz klar strukturiert sind, ich will das ist mein Ziel, ich programmiere mich. Und die anderen, die sagen, das Leben ist eigentlich ein bunter Blumenstrauß und was ist jetzt dran, so ungefähr.
Ich bin so ein Misch zwischen den beiden Dingen, bin ich, glaube ich, so. Ne? Und was die Struktur angeht, die habe ich erstmal gelernt. So, anfangs war ich total unstrukturiert. Ich habe einfach gemacht. Und dann bin ich auch in Situationen reingekommen, wo es dann auf einmal hieß, Herr Jensen, Ihr Konto ist komplett leer. Und dann sage ich, wie kann das denn passieren? So, ne? Aber wenn du halt dann eine spontane Idee, die sich nachts auf einer Party entwickelt, komm, wir fahren mit dem Motorrad quer durch Amerika, realisieren aber dann, wir haben gar keinen Führerschein, nach Amerika reisen, ein bisschen weit weg, kostet ja auch Geld alles. Dann habe ich gesagt, dann baue ich halt Chopper, die aussehen wie Easy Rider Bikes aus dem Film. Mache aber einen 50er Motor rein und dann geht das schon irgendwie. So. Und das geht irgendwie, war dann nachher echt ein ziemlich großes Investment. Die Motorräder bauen, ich habe die komplette Reise finanziert, ein Kamerateam mitgenommen.
Waren das schon eure eigenen Böcke unter der Marke Liberta?
Nee, hieß das damals Cheesy Rider.
Weil
wir waren ja die Easy Riders ohne Führerschein.
Ja.
Und anfangs war es wirklich nur eine Schnapsidee, deswegen auch Cheesy Rider. Weil wir sagen, komm, wir nehmen das nicht so ernst alles. Aber während dieser Reise, ich habe im Vorfeld eine Internetseite gemacht, wir haben einen Kooperationspartner mit reingeholt. Adi, das hat sofort gesagt, wir sind dabei.
Ja.
Und Conley ist in einem Modelabel, ist damit eingestiegen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, da sind viele Menschen, die das irgendwie cool finden. Aber ich wusste immer noch nicht, finden sie die Geschäftsidee cool, die sie vielleicht schon längst gesehen haben, aber ich noch nicht. Oder finden sie einfach halt das witzig, wenn da so ein paar wachsende Typen auf so kleinen Mopeds rumfahren. Und während der Reise haben wir über 6 Millionen Hits auf unsere Seite bekommen. Habe ich dann realisiert, okay, da gibt es so viele Menschen, die eigentlich das gleiche Problem haben. Die wollen diesen Fahrtwind spüren, die wollen dieses Easy-Rider-Feeling haben, einfach losfahren, geile Natur, campen gehen, irgendwo, wo es gerade passt, ja. Menschen kennenlernen, an der Tankstelle Gespräche führen, ey, cooles Bike, was du da hast. Mhm. Aber die wenigsten können es eigentlich machen. Mhm. Aber mit dieser Lücke, die haben wir nicht gefunden, sondern es gibt ja heute auch 50er Roller, aber mit diesem Look, den wir kreiert haben, haben wir eine Lücke gefunden, dass wir Menschen wirklich dieses coole Biker-Feeling geben, ohne dass sie extra einen Führerschein machen
müssen. Ja. Was ich klasse finde, weil mir das erst nochmal deutlich gemacht hat, das ist eine Hürde. Das ist eine ganz klare Hürde mit dem Führerschein dabei. Und auf einmal hast du eine Lösung dafür gemacht. Ja, das war das Vorleben, die Vorstufe deines eigenen Produktes sozusagen.
Genau.
Ja, unter dem Label mit zwei Kumpels, glaube ich, zusammen, Liberta.
Das waren mehrere. Also dieses ganze Thema Cheesy Rider, das fing 2009 an und ging dann bis 2012.
Ja.
Und in dieser Zwischenzeit habe ich dann halt mehrere Prototypen entwickelt. Mhm. Ich bin dann 2010, habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt nochmal eine Schippe drauf und reise jetzt nach Japan. Mhm. Und dann habe ich auch wieder ein paar prominente Persönlichkeiten eingeladen aus der Fernsehwelt und habe das gleiche Thema nochmal gemacht in Japan. Mhm. Auch wieder komplett alles selber organisiert. Das war halt auch ein Prozess, wo ich extrem gelernt habe, weil da habe ich alles, was ich jemals als Sportler verdient habe,
ja,
da reingesteckt und bin komplett auf die Schnauze gefallen. Mhm. Weil,
sprechen wir gleich nochmal drüber. Wie steht man wieder auf?
Aber letztendlich heute weiß ich auch wieder, Jahre später, warum ich auf die Schnauze gefallen bin. Mhm. Und heute ist es einfach perfekt gewesen, dass ich auf die Schnauze fallen durfte. Oder zu später. wir haben eine Japan-Reise gemacht und dann kam irgendwann der Punkt, wo die Bank dann sagte, Jensen, ist ja schön, dass ihr um die Welt reisen. Mhm. Tolle Idee mit den Motorrädern, aber gibt es auch in den Businessplan. Mhm. So, dann habe ich einen Businessplan gemacht mit Schwiegervater, der hat mir ein bisschen so Unterstützung angeboten. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Menschen, die an diese verrückte Idee geglaubt haben. Weil die meisten haben mir immer gesagt, du Nils, mit 50 Kubik, das bringt doch nichts.
Ja.
Dann habe ich irgendwie den Satz mir ausgedacht, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass alle Leute sagen, das ist doch Quatsch, was du da machst. Was mich aber immer motiviert, wenn Leute sagen, das ist Quatsch, dann sage ich, okay, dir zeige ich es. Ne? Mhm. Naja, dann habe ich einen Businessplan gemacht und dann habe ich irgendwann den Satz entwickelt, die Größe des Abenteuers hängt nicht von der Größe des Motors ab.
Ja.
Und das sehe ich auch wirklich so. Und das kannst du auch im privaten Leben halt auch mal wieder sagen. Es geht nicht darum, wie voll dein Konto ist. Mhm. Das ist nicht die Beschreibung, ob du jetzt erfolgreich bist. Erfolg kannst du ganz anders.
Mhm.
Also nicht, wie groß dein Konto ist.
Ja.
Dementsprechend bist du glücklich oder erfolgreich. Und das war beim Motorradfahren halt, die Größe des Motors hängt einfach nicht von den Gefühlen ab.
So. Ja.
Und dann habe ich irgendwann mal durch Zufall eine Person kennengelernt, die gesagt hat, pass auf, ich glaube an diese Geschichte.
Mhm.
Und dann ging es los.
Ja.
Das Abenteuer.
Ja. Wie kam dein Name zustande?
Wir haben halt damals, ein Cheesy Rider war halt cooler Name, der hat sich etabliert, aber es war halt nie, das war halt immer so ein bisschen witzig, ne?
Ja.
So mit so einem Zwinkern da. Und ich wollte halt wirklich ein qualitativ hochwertiges Bike haben, da habe ich ganz klare Vorstellungen gehabt, habe auch die richtigen Hersteller schon in Asien gefunden, in Amerika, bin da insgesamt 17 Mal rübergereist und habe gesagt, das Produkt, was ich auf die Beine gestellt habe, das ist so hochwertig, das muss einen hochwertigen Namen bekommen. Aber was wollte ich damit verkaufen? Und das war halt Freiheitsgefühl, das war cool sein, rebellisch sein.
Mhm.
Und da brauchte ich halt irgendwie ein Wort, was halt das ausdrückt. Und Liberta bedeutet die Freiheitsgöttin.
Mhm.
Und dadurch, dass unsere Bikes ja etwas kleiner vom Volumen des Motors waren, war es für mich eher eine Sie.
Mhm.
Und nicht irgendwie so ein
grober,
dicker, fetter Harley-Bobber. Ja. Und deswegen war es klar, dass es halt eine Freiheitsgöttin ist.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und dann war der Name auch noch frei, was ich überhaupt nicht verstehen konnte.
Ja, immer wieder überraschend.
Ganz schnell angemeldet und dann gab es schon das Logo, dann haben wir halt eine Location gesucht, das Bike gab es auch schon. Und dann haben wir halt den Laden aufgebaut, wirklich nur aus Recyclingmaterial, wo ich aber halt damals schon echt viel Stress mit meinen Partnern hatte.
Ja.
Weil die haben sich nicht unbedingt wie ein Startup-Unternehmen verhalten, sondern eher, weil es so eingeschlagen ist wie eine Bombe, das ganze Thema. Und da wurde es auch, oft gab es Diskussionen, was willst du jetzt mit diesem schrotten alten Flugzeugflügel einer Antonov, weil noch irgendwie Vogelnester drin sind, tote Rattenlagen, Papierfetzen oder diese Stofffetzen waren noch drauf. Aber ich kann immer ganz schnell Sachen sehen und sehe das fertige Produkt, die anderen sehen es aber noch nicht und dann komme ich echt immer in Stress mit den Leuten, weil ich sage, aber das wird der perfekte, der Raumtrenner und dann kannst du noch Helme reinpacken, wird das beleuchtet, dann poliere ich das noch ein bisschen. Naja, deswegen habe ich viel in diesem Laden nachts immer heimlich gemacht.
Mhm.
Aber am Ende des Tages waren doch alle sehr zufrieden, weil es halt echt ein ganz besonderer Ort war.
Ja, wir müssen einen Bilderslider einbauen zu dieser Podcast-Episode und da musst du mir mal ein paar ein paar Fotos rüberschicken. Massen, Tonnen meinetwegen. Das vielleicht schon mal als Ankündigung für die Hörerinnen und Hörer. Wir machen in die Shownotes, packen wir nochmal so einen kleinen Bilderslider rein.
Das ist schön.
Ja, das kommt ziemlich cool. Also das, was ich bisher gesehen habe, ist, ist einfach toll. Also das war hinterm Prototyp.
Genau, das war eine alte Halle, die wirklich dreckige Brache-Halle. Und da haben wir damals den Tommy kennengelernt, Thomas.
König, genau. Museum Prototyp.
Und der fand die Idee super, passte ja auch mit deren Leidenschaft für alte Fahrzeuge. Und dann haben wir wirklich aus diesem dreckigen Lagerhallenloch haben wir halt wirklich so einen kleinen Tempel der Leidenschaft
kennengelernt. Ja. Also das kann man aus den Fotos sehen. Wer auch nur ein bisschen gerne mal Öl an den Fingern hat, so ungefähr, wird das nachvollziehen können. Das ist allerdings hilfreich. Es ging dann damit zunächst bergauf, dann aber bergab. Ohne zu tief einsteigen zu wollen, was glaubst du war bei dir selbst, ich will nicht sagen Fehler, aber vielleicht eine Fehleinschätzung?
Ja, also ich habe einen Riesenfehler gemacht. Mhm. Und also nachdem Liberta dann halt zu Ende war, waren natürlich erstmal alle anderen schuld. Mhm. Und dann einmal nach so einem halben Jahr wirklich drüber nachdenken, alles genau nochmal sich anschauen von einer gewissen Distanz, wo die Emotionen halt ein bisschen weg sind, habe ich dann auch verstanden, dass ich eigentlich den größten Fehler gemacht habe. Und der größte Fehler war, ich habe einfach Menschen in meine Idee, in meinen Traum reingelassen, die nicht diese Vision hatten, die ich hatte und die nicht unbedingt diese Leidenschaft für Öl an den Händen und Sachen kreieren. Und ich habe so eine Vision gehabt und die wollten eigentlich nur relativ schnell die Firma hochziehen, wie es heutzutage in ist, Startup-Unternehmen, schnell aufbauen, schnell wieder verkaufen.
Ja.
Und für mich war es eigentlich wichtig, dass ich ein Stück Geschichte schreibe. Ich wollte halt eine deutsche Motorradfirma kreieren. Ich wollte, dass meine Kinder irgendwann mal vielleicht in dieser Firma arbeiten können. Und da hätte ich einfach länger suchen sollen für den richtigen Partner. Das Problem war halt nur nach dieser Japan-Reise und nachdem ich die ganzen Prototypen gebaut habe, die auch sehr teuer waren, dass ich in einer finanziellen Notlage war und dass ich ganz schnell das Ding auf die Straße bringen musste. Und da habe ich dann mich klein gemacht. Ich war nicht auf Augenhöhe mit denen. Ich habe immer nur zu meiner Frau gesagt, ja, aber die sind so groß und die haben eine Agentur und die können das alle. Der eine fährt sogar einen Porsche und der kann dies. Und mein Freund hat immer gesagt, Nils, überleg dir mal, was du alles kannst. Aber ich habe mich so klein gemacht, weil ich war nicht derjenige, der auf Augenhöhe war.
Ja.
Und das war mein Problem, dass ich dann halt auch Verträge unterschrieben habe, die nicht gut für mich waren.
Mhm.
Das heißt, ich habe einfach den größten Fehler gemacht, dass ich halt alles habe mit mir machen lassen und einfach auch nicht mal gesagt habe, halt, mein Traum, meine Vision ist aber das gewesen, wir verlaufen es hier jetzt gerade.
Ja.
Ich habe da schon sehr, nachdem die Firma halt relativ schnell erfolgreich wurde, sind auch viele Dinge passiert, wo ich dann halt auch immer wieder im Gesellschafterkreis gesagt habe, pass auf Leute, hier passiert irgendetwas, wir müssen dagegen steuern, weil das wird definitiv am Ende gegen die Wand gefahren, das ganze Projekt. Und da wollte mir keiner glauben, weil ich musste mir Sachen anhören wie, du fährst einen alten V70 Volvo und guckst mir die Autos an, die wir fahren. Nicht alle, ne? Aber da waren ein paar Leute dabei, wo ich dann immer gesagt habe, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ich war halt nie auf Augenhöhe mit denen. Und das war mein großes Problem. Und für die war ich auch ein Freak vielleicht teilweise, weil ich immer die Firma habe ich marketingtechnisch komplett aufgebaut.
Ja.
Ich habe mir Dinge ausgedacht, weil das habe ich als Sportler lernen dürfen. Früher hätte ich vielleicht gesagt müssen, aber ich durfte, es ist eine Ehre gewesen. Ich musste mal Marketing machen, ohne Geld zu haben. Weil als Mountainbike-Profi, da verdienst du nicht so viel wie ein Formel 1-Fahrer und ein Tennisspieler. Und dadurch wurden immer die Marketing-Ideen, glaube ich, sehr kreativ und haben dann Leute viel emotionaler berührt und waren viel schneller dann halt auf der Seite, hey, das Produkt gucke ich mir mal an und das kaufe ich mir, da ist eine Geschichte dahinter. Und das haben wir bei Liberta sehr schnell geschafft, dass wir eine richtige Community gebildet haben. Wir haben jeden Donnerstag die Kunden eingeladen zum KBR, der Kühlbrandbrücken-Ride.
Ah, okay.
Und wir fingen mit 6 Leuten an. Das waren halt 3 Angestellte, das war ich und das waren die ersten 2 Kunden.
So,
Peter Schaf und das war der Ronny.
Mhm.
So, und nachher waren wir halt teilweise 60, 70 Leute, die sich bei uns abends getroffen haben.
Ja.
Wir haben den Laden gemeinsam zugemacht. Wir sind dann einmal durch die Hafen City. Das ist natürlich ein bisschen Werbung. Die Leute haben uns bretternd durch die Stadt fahren sehen, fanden es cool, wir waren rebellisch. Sind dann über die Kühlbrandbrücke einmal rüber, was emotional halt der geilste Kick ist, auf dem Motorrad da drüber zu fahren. Wieder zurück und dann war der Grill schon an, wir haben Led Zeppelin Musik angemacht, die Leute haben getrunken und es war halt so ein Ort, wo Leute halt abhängen konnten.
Ja.
Und es waren Rollerfahrer dabei, es waren viele Frauen dabei, es waren Harley-Fahrer dabei. Das heißt, es war ein Ort, wo es nicht darum ging, wie groß ist dein Motor, sondern einfach, du hast 2 Räder, ich habe 2 Räder, wir sind Brüder. So. Und durch diese Art von Veranstaltungen oder dass mir zum Beispiel jeder Kunde, der sich ein Bike bei mir gekauft hat, mit dem bin ich einmal durch Hamburg gefahren, mhm. um ihnen halt das Gefühl zu vermitteln, ihm zu sagen, wenn das Ding mal ausgeht, musst du das machen. Und das heißt, jede Person, wir haben ein Foto von ihm gemacht, wir haben auf der Internetseite ihn vorgestellt als neues Familienmitglied, ja. und sowas. Und das ging so schnell, hat sich das rumgesprochen, dass wir halt auch relativ schnell ausverkauft waren. Mhm. Haben dann auch Kooperationen eingetütet, dass wir beim Klitschko-Kampf Sponsor waren. Mhm. Dann haben wir das offizielle Dr. Steelhammer Bike für den Wladimir Klitschko gebaut, mhm. und das für einen guten Zweck versteigert. Und naja, das wurde halt immer, immer erfolgreicher. Aber dann kamen halt gewisse Dinge ans Tageslicht, mhm. Wo einfach...
Fehlkalkulation? Fehleinschätzung?
Kann da auch echt nicht so viel zu sagen. Nee.
Als das, ich sag mal, dann tatsächlich zum Sinkflug ansetzte, was hast du mit deiner Leidenschaft dann gemacht? Also für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ist ja immer spannend zu sagen, okay, das war klasse, das war super, wenn man sich die Bilder anguckt, ist es einfach ein cooles Produkt. Also ich sag mal, wer noch ein bisschen Affinität dazu hat, der merkt das einfach, das spürt man auch. Dann war das weg. Du warst abhängig von anderen Leuten. Ich habe festgestellt, bei mir in meinem Modell der Selbstführung, hier gibt's ein Feld, das heißt Mitarbeiter, Partner, Netzwerke. Mhm. Und ich habe ungefähr 100 Leute, auch mehr, 120 mittlerweile interviewt dazu. Und eine Aussage ist immer zum Thema Selbstführung, du musst dir die Leute suchen, die wirklich dich ergänzen. Mhm. Du solltest nicht versuchen, rumzufuschen bei Sachen, die du selber nicht am besten kannst. Da musst du andere Leute finden.
Absolut.
So, und daraus höre ich jetzt bei dir, das ist natürlich auch einer der Punkte, wähle deine Partner sehr sorgfältig. Also die müssen etwas anderes besonders gut können und die müssen natürlich auch die akzeptieren und die müssen auch da die Leidenschaft teilen oder auch die Zielvorstellung teilen, sowas in der Art. Wenn ich eine Vorstellung habe, ich will das nur aufpeppen und schnell Geld daraus ziehen, dann wäre ich bei dir ja an der falschen Stelle.
Absolut. Also,
so, und das, so höre ich raus, das wäre ein Punkt, das hätte man wahrscheinlich im Vorfeld klarer auch klären müssen, kommunizieren müssen, sowas.
Ich habe mir ja Leute rausgesucht, die halt Dinge können, die ich nicht kann, beziehungsweise heute muss ich sie selber machen, mhm. also Buchhaltung, mhm. ne? Sei es Businesspläne zu machen, sich vorher Gedanken zu machen, wo investiere ich Geld, wann gebe ich es aus, wann kommt wieder Geld rein, sodass du nicht in so eine Situation nochmal reinkommst, mhm. dass du halt auf einmal finanzielle Engpässe hast.
Ja.
Und die Leute waren halt auch Füchse mhm. auf diesem Gebiet, mhm. aber sie waren halt auch echt Füchse.
Ah, ne? Okay.
Und
da musst du auch die Werte teilen, das wäre so. Der nächste Punkt.
Genau.
Ja.
Und das Problem ist halt einfach nur, was in der Männerwelt, gerade so in dieser Geschäftswelt, ein Riesenproblem ist, dass relativ schnell Neid aufkommt. Mhm. Und für mich war, durch den Sport habe ich das lernen können, teilen ist für mich überhaupt kein Problem. Mhm. Weil ob ich jetzt 100% von irgendwie ganz wenig habe oder mhm. ich habe 5% von mhm. ganz viel, was ist besser? Mhm. Ne? Also ich habe geteilt, ich habe auch viel geteilt, ich habe viele Prozent abgegeben, nachher hätte ich glaube ich nur noch 18% gehabt am Ende.
Ja.
Aber das Problem war halt einfach, dass ich glaube, dass da sehr viel Neid im Spiel war. Mhm.
Schluck. Ja, wie bist du auf die Beine gekommen? Also weil du sagst ja, das war extrem schwierig einfach, was kein Wunder ist. Wer auch nur annähernd mal sowas erlebt hat, nur der kann es eigentlich nachvollziehen.
Also erstmal was wirklich... Ist es schwer nachzuvollziehen. Mhm. Also, meine Frau und ich, wir haben 6 Monate keine Miete zahlen können. Wir haben mit unserem Vermieter gesprochen. Der hat gesagt: Pass auf, ich habe schon öfters mal so Situationen gehabt. Ich kriege das schon wieder hin. Ich unterstütze euch. Wir können erstmal dort leben bleiben. Und dann war es halt erstmal wirklich so ein Loch. Und ich habe erstmal wirklich 3-4 Monate wusste ich nicht, wo ich stehe.
Ja.
Aber einfach, weil es mich so kaputt gemacht hat, weil ich enttäuscht war von Menschen, weil ich enttäuscht war. Ich habe mir so viel Müll anhören müssen. Jetzt nicht unbedingt, ich bin ja nicht insolvent gegangen. Mhm. Ne? Ich war ja vorher nicht mehr Angestellter dort, ich war noch Gesellschafter, wie insgesamt 10 andere Personen. Aber für mich war es so, ich habe total versagt. Mhm. Und natürlich schmeißt du erstmal nur, du warst es. Dann kam aber irgendwann dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Nils, nutze diese Chance, um daraus zu lernen.
Ja.
Das ist das Schöne, was Eltern einem beibringen, aus Fehlern lernen. Mhm. Als Jugendlicher, sage ich mal, Kackspruch, Mama, brauchst du mir nicht erzählen, sowas. Aber heute bin ich so glücklich darüber, dass ich dies erleben durfte mit Liberta. Also die schönste Erfahrung, die beste Zeit meines Lebens, wo ich wirklich erwachsen geworden bin, war diese Liberta-Zeit. Und ich bin auch der Meinung, vielleicht war das Konzept, dass ich halt diesen Traum 2009 hatte und 2014 am 1. Oktober meinen Schlüssel abgeben musste und gebannt habe, ob ich meine privaten Möbel da wieder rausbekomme. Das war die geilste Zeit.
Ja.
Weil da habe ich gelernt und ich musste meine eigene Nase anfassen. Ich musste überlegen, wo ist der Fehler entstanden? Wo habe ich die Fehler, wo hätte ich sie verhindern können? Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, alles klar, jetzt verstehe ich diese Welt. Mhm. Ich verstehe diese Investorenwelt. Aber was ich viel wichtiger, was ich verstanden habe, ich kann Buchhaltung. Mhm. Ich kann Businesspläne schreiben. Ich bin verdammt gut im Marketing. Mhm. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich bin ein Mensch, der bodenständig ist. Ich bin keiner, der unbedingt Porsche 911 vor der Tür haben muss. Mhm. Wenn ich einen hätte, klar, cooles Fahrzeug so. Aber ich muss es nicht haben. Und als ich festgestellt habe, dass ich eigentlich gut bin, da habe ich gesagt, alles klar, und jetzt gebe ich Gas und ich werde nie wieder einen Investor in mein Leben reinlassen. Mhm. Vielleicht passiert es mal, aber in dem Augenblick habe ich gesagt, ich mache alles alleine. Ja. Ich habe meine Familie, ich habe meinen Schwiegervater, ich habe meine Freundin, ich habe meine Kinder. Mhm. Ich habe festgestellt, wer meine echten Freunde sind, weil dieser Freundeskreis wurde auf einmal extrem klein. Ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das ist so eine geile Startposition, so eine gute Startposition habe ich noch nie gehabt. Ich bin pleite, aber ich habe die besten Menschen um mich herum und vor allem ich weiß, wer ich bin.
Ja.
So, und dann habe ich...
Klingt auch ein bisschen wie Titus, ne? Titus hat das ja ähnlich erlebt, ne? Titus Dittmann, für die Hörerinnen und Hörer, mit dem ich demnächst auch mal wieder ein Interview machen werde, übrigens auch über solche Themen wie Startup und so weiter, der ja auch im Prinzip Investoren reingeholt hatte in seiner Organisation und dann auch feststellte, die haben das irgendwie übernommen und verändert, faktisch auch. Und dann hat er sich, glaube ich, ich glaube, es rausgekauft wieder, wenn ich mich recht entsinne, und hat gesagt, so, ich gehe jetzt zur Bank hin und sage, ich verpfände mein Haus oder was auch immer und ich fange bei null an. Das hat er gemacht. Mhm. Also er hat ja seine eigene Firma wieder auf den Boden runtergeholt.
Er ist auch so ein Kämpfertyp. Ja. Der hat auch eine Vision. Der hat eine hundertprozentige Leidenschaft für das, was er macht. Der ist Skater. Der hat Skateboardfahren in Deutschland groß gemacht.
Ja.
Und das merkst du bei solchen Menschen. Ich habe auch mit Titus vor 2 Wochen gesprochen. Der muss auch was anfassen. Mhm. Titus war bei so einer Fernsehsendung, du bist beim ZDF, so ein Startup-Unternehmen-Sendung, da wurden wir eingeladen und Titus kenne ich seit 30 Jahren. Auf einmal stand er oder saß vor mir auf diesem Pult und sagte, what? Was machst du denn hier? Ne? Und da waren wir das einzige Unternehmen, ne, stimmt nicht, das waren noch 3 andere Unternehmen, die auch Produkte hergestellt haben, aber unser Produkt war das einzige mit Benzin und groß. Mhm. Der Rest war wirklich nur Apps und hier eine super Kauf-App und hier kannst du also nur Apps.
Ja.
Ne? Und nur diese ganzen App-Nerds. Jetzt nicht böse gemeint, aber das sind so Menschen, wo ich auch oft nicht verstehe, was sie sagen. Und da habe ich dann auch festgestellt, und vor 2 Wochen das Gespräch, wir sind beide mehr Ware, Sachen zum Anfassen. Wir können diese Startup-App-Welt verstehen.
Ja, und groß machen und dann schnell viel Knete machen und dann weggeben. Ich erlebe dich mehr eben als Gestalter und auch als unternehmerischen Menschen. So, also du willst es ja sehen, was du produzierst. Es geht ja nicht darum, jetzt schnell groß zu werden und the next big shit zu machen, sondern du willst ja etwas machen, was offensichtlich bleibt. Das ist aber gelungen, das vielleicht auch als kleine Brücke, das ist aber gelungen mit dem Thema Kreidler.
Ja.
Ist das auch die Fortführung der Leidenschaft dann das für das Motorrad?
Absolut, aber Kreidler hat auch ein bisschen was mit dieser ganzen alten Cheesy-Rider-Geschichte zu tun, beziehungsweise mit Liberta indirekt. Ich habe damals jemanden gesucht, 2010, nachdem ich die Japan-Tour beendet habe und habe eigentlich gesagt, okay, Kreidler, grandioser Name, aber das, was sie damals auf den Markt geschmissen haben, war für mich totaler Bullshit. Hat nichts mit dieser geilen Geschichte von früher zu tun gehabt. Und denen habe ich damals das Cheesy Rider-Konzept angeboten und gesagt, pass auf, Leute, das wäre das Bike, das ist das Marketing, was mache, das ist die PR, die ich vorschlagen würde, das ist Look and Feel, bla 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 bla. Aber damals ging es bei Kreidler in eine ganz andere Richtung. Mhm. Da war es mehr so Plastikroller, Elektroantrieb, futuristisch und nicht diesen Retro-Look, so, der mich eher antören soll. Naja, und als Kreidler erfahren hat, dass ich nicht mehr bei Liberta bin und die haben ja auch diesen großen Erfolg von Liberta mitbekommen, habe ich einen Anruf bekommen von der Person damals, also 5 Jahre später.
Ja.
Nils, können wir uns mal treffen?
Ja.
Und dann saß er auch wieder hier im Hotel, 25-Hours-Hotel. Ja. Und ich habe mir das angehört, war eigentlich relativ geknickt noch so von der ganzen Geschichte. Und da hat man mir ein Angebot gemacht, wo ich gesagt habe, liebes Kreidler-Team, ich muss da gar nicht lange überlegen. Das wäre für mich die größte Ehre, wenn ich für euch arbeiten darf.
Ja.
Und als mir dann angeboten haben, dass ich das Gesicht werde, Produktdesign machen darf, Marketing. Und ich habe dann auch gesagt, pass auf, für die Kondition ohne zu verhandeln, mache ich das. Aber lasst mich bitte machen, so wie ich denke, dass der richtige Weg ist.
Ja.
Und wir haben es, glaube ich, innerhalb von einem Jahr haben wir es geschafft, dass Kreidler wirklich in der Motorradindustrie in aller Münde ist und alle feiern Kreidler ab. Und jetzt mittlerweile haben sie wieder einen sehr langfristigen Vertrag hingelegt. Da habe ich aber gesagt, lass uns jetzt nicht so große Schritte machen. 2-Jahres-Vertrag ist super. Ja. Das heißt, für die nächsten 2 Jahre mache ich alles bei Kreidler mit einem coolen Team. Aber das ist ich darf meine Leidenschaft weiterleben. Mhm. Und ich fand, das sind Menschen, die mich verstehen und die gesagt haben, Nils, wir vertrauen dir zu 100%, mach so, wie du willst. Das heißt, die haben mir eigentlich, die haben mir Leitplanken gegeben,
ja,
aber ich habe sozusagen ein riesiges Feld bekommen, wo wirklich auch Zäune sind, aber ich darf mich wie ein wildes Pferd verhalten.
Ja.
Und ab und zu ist da mal so ein Zaun in Sicht, aber den sehe ich und habe gelernt, okay, jetzt gehe ich mal wieder in die andere Richtung, das ist auch noch lang genug die Strecke. Ja. Ja. Und das ist geil bei Kreidler und ich darf jetzt meine Leidenschaft endlich weiterleben.
Ja, cool.
Und das ist halt auch ein Grund, ich bin ganz anders reingegangen. Mhm. Und das war das, was ich bei Liberta lernen durfte. Mhm. Ich bin auf Augenhöhe reingegangen und habe gesagt, pass auf, das sind meine Bedingungen.
Ja.
Wenn die akzeptiert werden, bin ich dabei, wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Also ich habe da auch alles riskiert.
Ja. Wenn du, vielleicht auch zur Abrundung, wenn du 2, 3 Tipps hast für unternehmerische Menschen. Also ich weiß, dass unter den Hörerinnen und Hörern sowohl Leute sind, die Angestellte sind. Also das kann ein Vorstand sein von einem Energieversorger. Das kann ein mittelständischer Unternehmer sein. Das kann ein Familienunternehmer sein. Es ist sehr bunt. Mhm. Aber ich glaube, dass unternehmerische Menschen immer Ähnlichkeiten haben. Also egal, ob sie jetzt in solchen Konstruktionen sind oder ihr eigenes Ding machen als Freiberufler oder was auch immer dabei. Um mit solchen auch Niederlagen umzugehen, was ist dein Tipp? Also wie sorgst du dafür, dass du wieder aufstehst? Wie sorgst du dafür, dass du das lernst einfach, was da zu lernen ist, auch in solchen Situationen? Und nicht einfach sagst, ich gebe mich jetzt auf oder die Welt ist schlecht oder ich weiß nicht was dabei. Gibt es da 1, 2, 3 Sachen, wo du sagst,
ja, da gibt's
freies Angebot, diese Ideen?
Also erstmal glaube ich, du musst brennen für etwas.
Mhm.
Und ich glaube einfach, das, was ich mache, hat ja was mit dem zu tun, was ich mein Leben lang gemacht habe.
Ja.
Ich habe Sachen gestaltet, ich habe sie angefangen zu vermarkten und habe sie dann verkauft.
Ja.
So gestaltet, produziert, vermarktet, verkauft. Und das heißt, das, was ich mache, ist ja halt irgendwie anscheinend eine Leidenschaft von mir.
Mhm.
Das Kreieren und das Vermarkten. Und das heißt, für das musst du irgendwie brennen. Und dafür brenne ich. Deswegen stehe ich auch immer wieder auf und sage, okay, jetzt hat das nicht geklappt, aber ich werde diese 2 Räder weiter produzieren.
Ja.
Dann ist da halt ein anderer Name drauf, aber ich will diese Leidenschaft weiterleben. Das andere, was, glaube ich, wichtig ist, dass du einfach mal ein paar Stunden zurückgehst und ohne Emotionen versuchst, mal in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, in meinem Fall, Nils, was hast du falsch gemacht?
Ja.
Oder vielleicht auch mal, was hast du schon wieder falsch gemacht? Und dass du einfach auch mal ganz kritisch mit dir selber umgehst und sagst, okay, du machst den und den Fehler immer wieder und du musst lernen. Dann musst du dich auch mal wirklich auch hinsetzen und dir einfach einen Businessplan machen für dich selber. Wie kann ich diese Schwäche vielleicht abschalten?
Ja.
Oder wie kann ich diese Schwäche so in den Griff bekommen, dass ich vielleicht zu einer Stärke machen kann?
Mhm.
Wenn du das irgendwie die Zeit nimmst, dann kriegst du auch so eine Motivation. Okay, jetzt stehe ich auf und habe gelernt und jetzt habe ich eine neue Chance und ich habe eigentlich eine viel bessere Ausgangsposition als vorher.
Mhm.
Und dann ist echt wichtig, dass du ehrliche Menschen um dich herum hast.
Mhm.
Und das ist natürlich die schwierigste Aufgabe. Ne? Also ich war ein Mensch, ich habe immer allen Menschen vertraut, ich habe immer allen Menschen, früher habe ich immer einen Anhalter mitgenommen. Heute bin ich am Anhalter vorbeigefahren, weil ich einfach so ein Vertrauen verloren habe.
Mhm.
Das will ich mir ein bisschen wieder zurückgewinnen, wobei ich auch gelernt habe, es ist ganz gut, so eine gewisse Distanz zu haben und erstmal von einer gewissen Distanz die Menschen zu beobachten. Aber das Schwierigste, finde ich, um wieder aufzustehen, ist, du brauchst ein gutes Team um dich herum. Das ist deine eigene Familie, das ist dein allerbester Freund und das ist vielleicht ein völlig fremder Mensch, wie Jörg Michaelis,
von
der
Limit,
zu dir kommt und dir nette Angebote macht und dass du auch sagst, okay, der ist so nett, da muss eigentlich was falsch sein, aber du musst halt wieder Mut haben, okay, nee, ich vertraue diesem Menschen jetzt, weil der ist in meinem Leben gekommen und
ich lasse mich drauf ein.
Ich lasse mich drauf ein und das ist, glaube ich, eine Kombination, was mich dazu bringt, immer wieder aufzustehen.
Mhm.
Mein ganzes Leben ist eigentlich so, dass ich immer wieder heute sage, alles, was passiert ist, hat seinen Grund und es war nur positiv.
Mhm.
War nur positiv, egal wie scheiße die Situation war. Und deswegen kann ich heute auch immer wieder gut aufstehen, weil ich weiß, es geht weiter und es geht meistens viel besser weiter.
Mhm. Abrund, was ist das Nächste, was wir von dir erwarten können? Gibt es mal wieder ein Porträt? Also wir packen einige Links da rein, um dann auch zu dir mal die ein oder andere Story noch zu lesen. Was steht im Fernsehen in nächster Zeit? Gibt es ein anderes Projekt, wo wir dich sehen oder hören, erleben?
Also erstmal, ich mache hier für ProSieben auch, helfe ich ein bisschen bei der PR.
Mhm.
Natürlich will ich meine eigene Sendung vermarkten, das heißt, ich helfe dir so ein bisschen. Das heißt, jetzt stehen erstmal ziemlich viele Fernsehtermine an, wo ich also jetzt schon schwitzige Hände kriege.
Mhm.
Bin bei Markus Lanz eingeladen worden.
Ja.
Da geht es auch um so Business-Talk-Runde, ne? Aber auch um das Thema Motivieren, wieder aufstehen, wo ich tierisch aufgeregt bin, weil da sind ja wirklich, da mache ich mich wieder kleiner, da sind ja wirklich richtig gestandene Business-Leute, ne? Und dann der kleine Nils, der irgendwie der ehemalige Extremsportler, der gerne gestaltet. Aber das mache ich jetzt. Mhm. Dann so Sachen wie Frühstücksfernsehen, um die ne, unsere Sendung ein bisschen zu bewerben. Aber jetzt habe ich mir ein großes neues Ziel gesetzt. Mhm. Da habe ich auch heute gerade die Grafiken zugeschickt bekommen. Ich habe vor 10 Jahren schon gesagt, komm, ich mache einen YouTube-Channel.
Ah.
Keine Firma.
Ja.
Ich habe ein Konzept, das habe ich rausgeholt vor 2 Wochen,
ja,
nachdem wir uns auch getroffen haben. Und habe mir das angeguckt und gesagt, hey, das ist doch das, was heute voll angesagt ist. So, ne? Aber damals haben die Firmen gesagt, YouTube ist so verrückt. Und YouTube gibt es seit 2005 erst. Mhm. Also 5 Jahre nach Gründung war das immer noch viel zu früh für die meisten. Heute ist es so, meine Kinder kennen Fernsehen gar nicht mehr. Die gucken nur noch YouTube und die sagen jeden Tag, Papa, mach doch mal YouTube, mach doch mal dein YouTube. Wenn ich mir die YouTube-Sachen anschaue, nach 10 Sekunden muss ich ausmachen.
Ja.
Natürlich gibt es tolle Themen, aber diese ganzen YouTuber, die YouTube-Stars, die meine Kinder sich anschauen, ich kann diesen Inhalt mir nicht angucken.
Mhm.
Das liegt vielleicht in meinem Alter mittlerweile. Ne? Aber es gibt eine Veränderung bei YouTube gerade und da möchte ich gerne von Anfang an dabei sein. Ja. Richtig hochqualitativ hochwertiges Material zu produzieren und eher die 25- bis 55-Jährigen zu sprechen. Das heißt, trotzdem noch diesen YouTube-Charakter möchte ich beibehalten, aber wir haben ein richtig professionelles Kamerateam dabei. Wir haben wirklich, also mit den Leuten, mit denen ich auch meine Fernsehsendung produziere, produziere ich diesen YouTube-Channel.
Ja.
Und wir wollen da halt, da geht es um Do-it-yourself-Zeug. Ich baue Sachen aus Dingen, die ich auf meinem Bauernhof finde.
Mhm.
Aber es gibt auch Sachen, zum Beispiel ein Raketenfahrrad bauen, den Rekord, den ich bei meiner ProSieben-Sendung nicht geschafft habe, möchte ich jetzt aber brechen, mit Zeit und mit Geduld. Da wird es aber halt das Thema Action. Ich mag immer noch gerne Extremsport, ich trainiere viel, ich fahre dieses Jahr wieder einige Mountainbike-Rennen mit, aber halt wirklich als Hobby.
Ja.
Aber ich möchte wieder dieses Gefühl haben, sich den Helm aufzuziehen und diese Nervosität zu spüren. Und es geht um Roadtrips, Reisen und es geht um Dinge, die ich halt so am Tag erlebe.
Ja.
Aber es wird keine Familie drin sein, keine Kinder, sondern wirklich nur ich so.
YouTube-Channel, das heißt, da können wir uns drauf freuen. Was meinst du, mal kommt der erste?
9. April.
Wir freuen uns drauf, das ist gut. Wir werden auch das, einen Link dazu wirst du ja irgendwann auch haben. Muss ich dir dann mal abfordern sozusagen.
Schick mal rein. Tage.
Gefühlsmäßig mit April passt gut. Das wird auch ungefähr so dann der Zeitpunkt sein, wo dieser Podcast auf Sendung geht. Ja, das passt.
So schnell bist du.
Ja, ich bin
reiner Macher.
Ich bin schnell. Nur so geht das. Sehr schön.
Macher.
Nils, an der Stelle unterbrechen wir einfach. Das heißt, wir beenden zwar diese Podcast-Episode, aber wenn du Bock hast, würde ich gerne bei Zeiten, keine Ahnung, im halben Jahr oder dreiviertel Jahr, einfach nochmal wieder ein Update machen und dann mal hören, was du dann so treibst. Ist für unsere Hörer sicherlich auch in Bezug auf Selbstführung ein spannender Punkt. Hast du Bock drauf?
Tierisch, mega.
Super.
Super, super gerne.
Klasse. Dann dir an der Stelle herzlichen Dank und bis auf die Fortsetzung. Ne? Bis bald.
Danke dir, Burkhard.
Ciao.
Tausend Dank.
Ja, soweit mein Interview mit Nils Peter Jensen im trubeligen 25-Hour-Hotel in der Hamburger Hafen-City. Wenn es Ihnen wie mir gegangen ist, dann haben Sie sicherlich im einen oder anderen Erlebnis von Nils sich selbst wiedergefunden. Sicherlich lebt er ein extremes Leben, aber achten Sie mal darauf, wo Sie in Resonanz gegangen sind und welche Projekte bei Ihnen eventuell noch anstehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!